Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Krieg der Algorithmen, was Theologen über automatische Waffensysteme sagen. Klang des Altertums, warum zum jüdischen Neujahrsfest das Schofarhorn geblasen wird und Macht der Mafia, wie Irlands Priester tote Gangster beerdigen. Das sind jetzt unsere Themen bei Tag für Tag und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Maschinen, die uns umgeben, werden immer klüger. Vom Pflegeroboter über die Gesichtserkennung bis hin zu selbstfahrenden Autos. Die sogenannte künstliche Intelligenz, die KI, gehört zu den innovativsten Bereichen der Informatik. Diese Entwicklung kann man auch in der Rüstungsindustrie beobachten. Es gibt längst automatische, unbemannte Systeme, die navigieren, überwachen, aufklären und zielen können. Fragt sich nur, sind Roboter die besseren Soldaten? Christian Röther über künstliche Intelligenz, die Ethik der Kriegsführung und was Theologen dazu sagen.
Eine militärische Drohne ist auf der Suche nach feindlichen Kämpfern. Sie ist unbemannt, aber ausgerüstet mit Raketen und hochauflösenden Kameras. In einem Kriegsgebiet macht sie Fotos der Menschen hunderte Meter unter sich. Sie sendet die Bilder an einen Computer irgendwo anders auf der Welt. In Sekundenschnelle gleicht der Computer die Bilder mit seiner Datenbank ab. Treffer. Die Software zur Gesichtserkennung findet einen Top-Terroristen. Also bekommt die Drohne vom Computer den Auftrag, nein, nicht direkt anzugreifen, sondern erst auch noch die Umgebung zu fotografieren.
Der Computer guckt sich die Bilder an und sagt, ist ein Kinderheim in der Nähe, da ist eine Gasleitung. Ja, der rechnet blitzartig das Schadensausmaß ein, wenn Sie mit einer bestimmten Granate da reinschießen. So und so viele Kinder sind tot, das Gas wird sich entflammen und.
Hartwig von Schubert ist evangelischer Theologe und Militärdekan an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Er befasst sich auch mit ethischen Fragen zur Kriegsführung mit künstlicher Intelligenz, also mit vollautomatischen Waffensystemen oder wie andere sagen, mit Killerrobotern. Die können selbst entscheiden, welche Ziele sie angreifen.
Die gesamte Verhältnismäßigkeitsfrage, die Begleiterscheinungen, die Nebenwirkungen, die Kollateralschäden, die müssen wir auch irgendwie in die Entscheidung mit einbeziehen. Und der Computer würde nun sagen, ach, das ist gerechtfertigt. Also die 7 Kinder, die dabei zu Tode kommen, da würde wir sagen, nee. Also diese schwere Entscheidung, die kann nicht einem Computer überlassen werden. Der kann mir sagen, welche Gewichte auf beiden Seiten in der Waagschale liegen. Aber wie wir dann handeln, das ist möglicherweise sogar eine staatspolitische Entscheidung. Das geht bis rauf in die politische Führung, die sagen, hier wird nicht geschossen. Und wenn nur ein einziges Kind auch nur eventuell ums Leben kommen könnte, hier darf nicht geschossen werden.
Maschinen sollen im Krieg nicht über Leben und Tod entscheiden dürfen, sondern ausschließlich Menschen. Diese Position vertritt nicht nur der Theologe Hartwig von Schubert, sondern sie ist gewissermaßen Konsens unter jenen, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen und sich öffentlich dazu äußern. Dazu zählt auch der katholische Theologe Lukas Brandt von der Ruhr-Universität Bochum. Er sagte hier im Deutschlandfunk:
Ich kann eben immer nur dafür plädieren, dass wir, solange wir das Ruder noch in der Hand haben, das auch benutzen sollten und eben Maschinen und maschinelle Entscheidungen nicht an solchen Stellen einsetzen, an denen das Wohl größerer Gruppen oder eben der gesamten Gesellschaft in Frage steht. Also wir sollten keine autonomen Waffensysteme bauen, die eben selber im Krieg entscheiden über Leben und Tod von Zivilpersonen, von möglichen Terroristen, von möglichen strategischen Zielen.
Es gibt jedoch Staaten und Unternehmen, die an genau solchen Waffensystemen arbeiten. Sie wollen offenbar nicht abgehängt werden bei der Entwicklung neuer und möglicherweise überlegener Waffen. Zugleich versuchen andere Staaten, autonome Waffensysteme weltweit zu ächten. Doch die Gespräche im Rahmen der UN-Waffenkonvention kommen kaum voran, im Gegensatz zur Entwicklung der Waffen. Soweit bekannt sind bislang allerdings noch keine autonomen Killer-Roboter im Einsatz. Das Beispiel mit der Drohne und dem Computer, die selbst entscheiden, einen Terroristen anzugreifen, auch wenn dabei Kinder sterben. Dieses Beispiel bleibt also vorerst fiktiv. Aber könnte man ein solches Waffensystem nicht einfach so programmieren, dass es nur dann angreift, wenn sicher ist, dass keine Unbeteiligten zu Schaden kommen?
Dann könnten die Offiziere nach Hause gehen. Es kann Situationen geben, wo wir, und das ist im Völkerrecht vorgesehen, deshalb gibt es die Ungeheuerlichkeit einer Kollateralschadensregel im Völkerrecht, für dramatische Dilemmata, für dramatische Konfliktlagen. Dieses Kalkül ist natürlich im normalen Recht, das wir kennen, völlig undenkbar. Für den begrenzten Raum und die begrenzte Zeit eines bewaffneten Massenkonfliktes ist es eine Argumentationsfigur, die das Völkerrecht vorsieht, die aber mit höchster Restriktion zu behandeln ist und nicht einem Computer überlassen werden darf.
Heißt also, die politisch-militärische Entscheidung könnte lauten, dass angegriffen wird, obwohl dabei Unschuldige umkommen werden. Sie könnte aber auch anders lauten. Und zu solchen komplexen moralischen Abwägungen seien Computer nicht in der Lage, meint der evangelische Militärdekan Hartwig von Schubert.
Die Bewältigung der Komplexität muss in den Händen von Menschen bleiben, die aus ihren Erfahrungen und auch aus ihrer ganzen Komplexitätswahrnehmung schöpfen. Das heißt, wir müssen das, was der Computer uns vorschlägt, immer unter Vorbehalt sehen und müssen es dann einbauen in die komplexen Wahrnehmungen, die wir haben, in dem sozialen Fall, in dem wir uns befinden. Das kann man nicht einfach den Computern überlassen. Die Computer sind da zu eindimensional.
Doch selbst wenn vollautomatische Waffensysteme geächtet werden sollten und am Ende immer ein Mensch entscheiden muss, ob geschossen wird oder nicht, selbst dann könnte es sein, fürchtet Hartwig von Schubert, dass die Entscheidung tatsächlich von den Computern getroffen wird, weil die Menschen dazu tendieren könnten, sich blind zu verlassen auf die Vorschläge der künstlichen Intelligenz.
Diese Gefahr besteht, dass die Systeme so eine Eigendynamik bekommen, dass der Handlungsspielraum der beteiligten Personen sozusagen gegen Null tendiert, weil sie glauben, ja, die Maschinen haben ja schon entschieden.
Über Killer, Roboter und Maschinenethik war das Christian Röther. Juden feiern heute und noch bis morgen das Neujahrsfest Rosh Hashanah. Damit beginnen die sogenannten 10 ehrfurchtsvollen Tage, die mit dem Versöhnungsfest Yom Kippur enden. In Synagogen auf der ganzen Welt wird zum jüdischen Neujahrsfest das Shofarhorn geblasen, ein uraltes Instrument, meistens aus dem Horn eines Widders gefertigt. Welche Bedeutung der Shofar im Judentum hat und wie im Protestantismus daraus die Posaune wurde, das berichtet Tobias Kühn.
Und es geschah am dritten Tag, früh am Morgen. Da erhob sich ein Donnern und Blitzen. Eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte der laute Schall des Shofarhorns.
Rosh Hashanah ohne Shofartöne wäre wie ein Butterbrot ohne Brot.
Eliyahu Tarantul, Rabbiner, Nürnberg.
Am jüdischen Neujahrsfest, Rosh Hashanah, und in den 4 Wochen zuvor wird in den Synagogen auf der ganzen Welt das Shofarhorn geblasen. Auch am Ende des Versöhnungstages Yom Kippur ertönt sein Klang.
Ein Shofar ist ein Musikinstrument aus der uralten Zeit. Es ist ein Widerhorn mit einem Hohlraum innen. Es ist so naturbelassen wie möglich. Es gibt kleine und große Shofarot. Hier in Zentral- und Westeuropa ist es üblich, kleine Shofarot zu bauen. Unter orientalischen Juden ist es eine Tradition, lange, fast einen Meter lange Shofarot herzustellen.
Wie ihre Nachbarn im Vorderen Orient waren die Israeliten ursprünglich Nomaden. Aus den Hörnern ihrer Tiere bauten sie Musikinstrumente, sogenannte Shofarot. Melodien konnten sie darauf nicht spielen, aber die Instrumente waren gut geeignet, um Menschen zusammenzurufen oder um Alarm zu schlagen.
Schon früh diente der Shofar auch zu kultischen Zwecken. Die Tora berichtet, er sei bei religiösen Anlässen gespielt worden, etwa wenn die Priester bei Prozessionen neben der Bundeslade herzogen. In der Bundeslade sollen die Gesetzestafeln gelegen haben, die Mose laut biblischer Überlieferung am Berg Sinai von Gott erhalten hatte.
In den meisten deutschen Bibelübersetzungen ist allerdings nicht vom Schofar die Rede oder von einem Widderhorn, sondern von Posaunen. Der Grund dafür? Martin Luther übersetzte vor 500 Jahren das hebräische Schofar mit dem deutschen Posaune und in einigen Fällen auch mit Trompete.
Nicht nur Luther, auch viele andere Bibelübersetzer wählten für Schofar ein zu ihrer Zeit gebräuchliches Blasinstrument mit einem besonders lauten Ton. Sie wollten das biblische Geschehen für ihre Zeitgenossen sinnlich erlebbar machen.
Im Judentum soll der Klang des Schofars den Menschen wachrütteln. Bis heute. Der Klang des Schofars an Rosh Hashanah ermuntert den Menschen, achtsam zu leben und religiös-moralisch Bilanz zu ziehen.
Der Mensch soll darüber nachdenken, wie er sich im zu Ende gehenden Jahr verhalten hat, sagt der Nürnberger Rabbiner Eliyahu Tarantol.
Der Tag des Gerichtes kommt. Man soll aufwachen und versuchen, das Urteil des Gerichtes zum Positiven zu beeinflussen.
Ganz anders als beim Schofar im Judentum verhält es sich mit der Posaune im Christentum. Ihre liturgische Funktion unterscheidet sich vollkommen von der des Schofars. An die Stelle des Mahnenden tritt das Lob Gottes, so wie es in Martin Luthers Übersetzung von Psalm 150 heißt.
Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn mit Posaunen.
Im hebräischen Originaltext ist nicht von Posaunen die Rede, sondern vom Schofar. Dass Luther das hebräische Wort nicht mit Widderhorn, sondern mit Posaune übersetzte, hatte weitreichende Folgen für die Entwicklung der Kirchenmusik. Anders als die Posaune eignet sich der Schofar nicht zum Musizieren, sagt der Nürnberger Rabbiner Eliyahu Tarantul. Er beschreibt den Ton des Widderhorns so:
Schrill, durchdringend, archaisch. Von der musikalischen Seite her gesehen wahrscheinlich auch primitiv. Nicht zur Unterhaltung und nicht zum Genuss bestimmt, sondern zum Wachrütteln.
Manchmal ist das Rütteln so stark, dass sogar Steine vom Ton erweicht werden. Die berühmten Posaunen von Jericho sollen die Mauern der alten kanaanitischen Stadt zum Einsturz gebracht haben.
Es waren aber keine Posaunen. Auch hier ist im Originaltext von Schofarhörnern die Rede. Die Posaunen von Jericho sind also ebenfalls Luthers Übersetzung zu verdanken. Der Einsturz der Mauern hingegen Widderhörnern.
Im hebräischen Original berichtet die Bibel davon, wie Gott zu Josua, dem Heerführer der Israeliten, spricht.
Siehe da, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hände gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt hergehen einmal und tue das 6 Tage so. Und lass 7 Priester 7 Schofarhörner tragen vor der Lade her, und am 7. Tag geht 7-mal um die Stadt und lass die Priester die Schofarhörner blasen. Und wenn man dann das Schofarhorn bläst, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei machen. Dann werden die Mauern der Stadt einfallen, und das Volk soll hineinsteigen.
Im alten Israel gab es zahlreiche Instrumente, mit denen man, anders als mit dem Schofar, tatsächlich Musik machen konnte.
So erzählt die Bibel im 1. Buch der Chronik davon, wie König David nach Jerusalem einzieht.
Und David zog hinauf mit ganz Israel. Und sie spielten vor Gott aus ganzer Macht mit Liedern, mit Harfen, mit Psaltern, mit Pauken, mit Zimbeln und mit Trompeten.
Die Bibel kennt neben dem Schofar also auch Trompeten. Sie unterscheiden sich grundlegend von heutigen Trompeten. Es waren kurze Blasinstrumente mit Schalltrichter. Sie wurden aus Holz, aber auch aus getriebenen Bronze- oder Silberblech gefertigt.
Die Israeliten nannten die Trompete Chatzotzera. Auf Deutsch bedeutet die so viel wie die Zusammenruferin. Nachdem diese Trompete in den Tempelkult eingeführt worden war, übernahm sie viele Funktionen des weitaus älteren Schofars.
Von all den Instrumenten, die im alten Israel bei kultischen Zeremonien gespielt wurden, erklingt seit der Tempelzerstörung vor bald 2000 Jahren nur noch der Shofar. Rabbiner Eliyahu Tarantul betont, dass der Klang des Shofars ganz anders ist als der einer Trompete oder Posaune.
Posaune ist ein Menschenwerk, ein Instrument, das von der Herstellung viel mehr beeinflusst ist als ein Shofar. Ein Shofar ist so weit wie möglich naturbelassen. Die Posaune, die aus dem Metall entsteht, hat eine längere Technologiekette hinter sich. Die Posaune befindet sich weiter entfernt von der ursprünglichen Schöpfung als ein Shofar.
In vielen biblischen Geschichten wird immer dann Shofar geblasen, wenn man aufhorchen soll, weil etwas Wichtiges passiert.
So schreibt der biblische Prophet Jesaja:
Alle Bewohner des Erdkreises und die ihr auf Erden wohnt, wenn ein Kriegsbanner auf den Bergen aufgepflanzt wird, so seht hin. Und wenn man den Shofar bläst, so horcht auf.
Die meisten Shofarot werden aus einem Widderhorn hergestellt. Manche auch aus dem Horn einer Antilope. Doch eigentlich kann das Horn eines jeden koscheren Tieres verwendet werden. Mit einer Ausnahme. Das Horn eines Rindes ist verboten, denn es erinnert an die biblische Geschichte vom goldenen Kalb.
Shofarot aus dem Horn des Widders haben einen hohen Symbolgehalt. Sie erinnern an eine der bekanntesten antiken Erzählungen. Die Bibel berichtet im ersten Buch Mose davon, wie Abraham auf den Berg Moria hinaufsteigt. Er soll dort auf Befehl Gottes seinen Sohn Isaak opfern.
Doch im letzten Moment nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung.
Da rief der Engel des Herrn vom Himmel zu Abraham: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont. Da hob Abraham die Augen und sah, dass sich hinter ihm ein Widder mit seinen Hörnern in einer Hecke verfangen hatte. Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer an seines Sohnes statt.
Der mittelalterliche jüdische Gelehrte Saadja ben Yosef schreibt:
Der Klang des Shofars erinnert an die Erschaffung der Welt. Er soll den Menschen berühren und ihn dazu bewegen, seine Verfehlungen zu bereuen. Zudem erinnert der Klang an die Zerstörung des Jerusalemer Tempels und an den Tag des Gerichts.
Außerdem heißt es, der Schall eines Shofars werde das Kommen des Messias ankündigen. Damit verbunden ist auch die Hoffnung, dass eines Tages alle Toten auferstehen.
Am jüdischen Neujahrstag wird das Shofarhorn geblasen. Tobias Kühn berichtete, und eine längere Version dieses Beitrags finden Sie auch bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag. Wenn Irlands Gangs einem ranghohen Mitglied die letzte Ehre erweisen wollen, dann werden die Trauerfeiern oft zu pompösen Machtdemonstrationen. Es geht darum, die Stärke und Bedeutung der Gang zu zeigen. Ein Spiel, das die katholische Kirche in Irland jetzt nicht mehr mitspielen will. Dublins Erzbischof hat angekündigt, Gangmitglieder würden künftig so zurückhaltend wie möglich beerdigt. Doch manch ein Priester fürchtet die Rache der Gangster. Ada von der Deken berichtet.
In Dublin kämpfen verschiedene Banden um Einfluss im Drogengeschäft. Es geht auch um Waffenhandel, Prostitution und Raubüberfälle. Die Liste ist lang, warum rivalisierende Gangs in der irischen Hauptstadt aneinander geraten. Solche Kämpfe enden regelmäßig tödlich. Wenn ein junges Gangmitglied erschossen wird, nimmt die Öffentlichkeit kaum davon Notiz. Dann bleibt es bei einer Meldung in der Zeitung. Wenn allerdings ein ranghohes Bandenmitglied im Kugelfeuer sein Leben verliert, nutzt die Gang die Beerdigung gerne für eine Machtdemonstration. berichtet Conor Lally am Telefon. Er ist Reporter der Irish Times in Dublin.
Some of these funerals can be, you know, quite ostentatious. You could have displays of wealth such as.
Einige dieser Beerdigungen sind ziemlich pompös. Da wird der gesamte Reichtum gezeigt. Die Familie und die anderen Gangmitglieder werden mit teuren Limousinen von der Kirche zum Friedhof chauffiert. Diese stehen dann in einer langen Schlange aufgereiht. Die Blumenkränze sind gestaltet in der Form des Rolex-Logos oder in der Form teurer Designermarken, etwa Alexander McQueen oder Hugo Boss.
You know, Rolex watches or very expensive clothes labels like Alexander McQueen and Hugo Boss.
Bei einer Beerdigung erschienen 2 Dutzend Männer in exakt den gleichen Anzügen, wie eine Uniform. Pferdekutschen transportierten Blumengestecke durch die Straßen, wie in einer Prozession. Allerlei Habseligkeiten des Verstorbenen wurden zum Altar gebracht, mit einem ferngesteuerten Auto. Die Polizei muss für solche Showbeerdigungen ganze Straßenzüge sperren, um die Anfahrt der Edelkarossen zu regeln. Conor Lally hat einige solcher Begräbnisse gesehen. Diese Shows der Kriminellen stoßen auch in katholischen Kirchen auf Unverständnis.
Hier geht es nicht um die Religion, das ist jedem klar. Hier wird die Beerdigung als Bühne genutzt, um zu zeigen, wie reich man vor allem mit Drogenhandel werden kann. Es soll die klare Botschaft an rivalisierende Gangs gesendet werden, wir sind immer noch da und immer noch mächtig, auch wenn einer von uns erschossen wurde.
Wenn die Kirche von Kriminellen als Bühne genutzt wird, bringt das Gemeindepriester in eine missliche Lage. Am Ende müssen und möchten sie jedem ein kirchliches Begräbnis ermöglichen. Und Angehörige sollten die Trauerfeier nach eigenen Wünschen gestalten können. Doch die immer mehr ausufernden Showbegräbnisse sind unangemessen, findet Erzbischof Dermot Martin. Er erhob im Frühsommer das Wort gegen die protzige Pracht am Grab. In der Fernsehsendung RTE News sprach er sich gegen die Praxis aus.
Wir müssen aufpassen, dass diese Beerdigungen nicht instrumentalisiert werden, um aus diesen Leuten Helden zu machen. Wir richten gerne eine würdevolle, einfache Beerdigung aus, nicht aber solche Showbegräbnisse. Wer so etwas will, soll woanders hingehen.
Diese Richtungsentscheidung des Erzbischofs umzusetzen, wird für Gemeindepriester nicht einfach sein. So werden Priester niedergebrüllt, wenn sie während eines Trauergottesdienstes eine Karriere als Drogendealer als einen vertanen Lebensfehler bezeichnen. Da kann schon mal das Auto eines Priesters in Flammen aufgehen. Der Erzbischof weiß um diese Herausforderung für seine Priester.
Wenn Priester unter Druck gesetzt werden, dann halten wir als gesamte Kirche dagegen. Also, wenn hier irgendjemand eingeschüchtert werden soll, lautet die Antwort nein.
Die Marschrichtung der katholischen Kirche in Irland ist somit klar. Aber Conor Lally, der Reporter in Dublin, ist skeptisch, dass die Priester dem Druck der Gangs gewachsen sein werden.
Für den Erzbischof ist es einfach, sich dagegen auszusprechen. Am Ende kommt es auf die Priester vor Ort an, die mit der Familie reden müssen. Und als Priester ist man längst noch nicht vor diesen Gangs sicher.
Die neue Regel, dass irische Begräbnisse keine Machtdemonstrationen der Drogengangs sein dürfen, musste bislang noch nicht angewendet werden. Die Bewährungsprobe wird kommen, wenn ein weiterer Anführer aus dem organisierten Verbrechen eines natürlichen Todes stirbt oder umgebracht wird und von einem katholischen Priester pompös zu Grabe getragen werden soll.
Beerdigung ohne Bühne, wie katholische Priester in Irland mit toten Gangstern umgehen, Ada von der Deken berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft an diesem Montag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Sandra Schulz spricht mit Experten und Hörern über 30 Jahre Mauerfall und die Frage, ob Deutschland heute eher geeint ist oder doch tief gespalten. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.